Ja, wir leben in einer Zwischenzeit. Wer wollte es bezweifeln? Zwischenzeiten, Zeiten, in denen alte Gewissheiten zerbrechen. Wir erleben Energiekrise, wir erleben Krieg am Rande von Europa. Viele Menschen sagen, wenn ich sie frage, es fühlt sich gerade nicht so an, als wäre die Welt noch wie früher. Es ist irgendwie seltsam. Und irgendwo ist was gekippt. Erst mal Corona, jetzt kommt Ukraine. Und dazu noch das Ganze mit der Energiekrise, der Abkehr von fossilen Energien, viele politische Spannungen. Alte Gewissheiten scheinen zu zerbrechen. Ich war gerade bei der Vereidigung meines Stiefsohnes, der ist zur Marine gegangen in Kiel. Und dem Kommandeur dazu zu hören, der hat seine Rede da gehalten, war ganz spannend. Was der dann so sagte über den Herrn Trump auf der anderen Seite des Kanals, na Kanals ist es ja nicht, des Atlantiks. Und er sagte auch, ja, im Prinzip können wir uns auf nichts mehr verlassen. Und das ist etwas Neues seit vielen Jahrzehnten. Und das ist eine Zeit, die schwierig ist. Aber auch im privaten Leben gibt es natürlich solche Zwischenzeiten, solche Zeiten zwischen den Berufen, zwischen einer Verantwortung und der nächsten oder auch wenn ein Traum zerbricht und man den Traum verabschiedet, die Gründung einer Familie oder der Abschied von einer Familie, man tritt in diesen Raum, den wir vielleicht Zwischenzeit nennen. Ich sage in der Seelsorge zu den Menschen immer, das ist so ein bisschen was wie, wenn du auf dem Flur herumstehst. Du hast einen Raum des Lebens verlassen und die Tür geschlossen und das ist okay, der gehört immer noch zur Wohnung. Aber nun fragst du dich, in welchen Raum trete ich jetzt? Du rüttelst an der einen oder anderen Tür und weißt nicht, was sich dahinter verbirgt. Manchmal sind Türen verschlossen, manchmal öffnen sie sich. Und auf dem Flur herumzustehen, ist nicht angenehm. Da gibt es kein Bett, keinen Kühlschrank. Es ist so eine Zwischenzeit. Und wir Menschen streben ja danach, eigentlich zu so einer Kohärenz zu kommen, zur Ruhe zu kommen, irgendwo anzukommen, Wurzeln zu schlagen und nicht in solchen Spannungsfeldern zu stehen, wo wir nicht wissen, wie geht es eigentlich genau weiter. Und das Grandiose ist, dass der Advent genauso eine Zeit ist. Und an dieser Zeit ist Johannes der Täufer an der Schnittstelle dieser Zeit. Und deswegen finde ich es heute mal interessant, mir diesen Mann mal etwas genauer anzugucken und zu schauen, was können wir denn von dem lernen für diese Zeit, in der wir stehen. Für diese Zwischenzeit, sei es global, politisch oder auch im privaten Leben, wenn Dinge im Umbruch sind, in der Spannung stehen, und man nicht genau weiß, wie es weitergeht. Ich behaupte, Zwischenzeiten wie diese sind vielleicht nicht angenehm, aber es sind Zeiten, die Gottes Werkstatt sind. Es ist die Zeit, wo Gott etwas tun möchte. Und die Frage ist für uns Christen und Christinnen, sind wir Menschen, die mit ihm zusammen in der Werkstatt basteln wollen, oder wollen wir uns irgendwie in den Schmollwinkel zurückziehen und sagen, ach, irgendwie müssen wir jetzt durchkommen. Das ist die entscheidende Frage und ich glaube, dass Johannes uns dabei ziemlich gut helfen kann. Die Frage ist, wie können wir in dieser Zeit nicht nur überleben, sondern wie können wir vielleicht in einigen Jahren sagen, okay, wir kommen sogar mit größerer Reife aus dieser Zeit heraus. Ich lese mal den Predigtext für heute und da geht es natürlich um Johannes den Täufer. Aus dem Lukas-Evangelium, auszugsweise Lukas 3, die Verse 3 bis 17. Nun zog Johannes der Täufer durch die ganze Gegend am Jordan und verkündete den Menschen, lasst euch taufen und ändert euer Leben, Gott will euch eure Schuld vergeben. So steht es im Buch des Propheten Jesaja, wir haben es gerade gehört, eine Stimme ruft in der Wüste, macht den Weg bereit für den Herrn, ebnet ihm die Straße. Jede Schlucht soll aufgefüllt werden, jeder Berg und jeder Hügel abgetragen, was krumm ist, muss gerade werden. Und die unebenen Wege eben. Alle Welt soll sehen, dass Gott die Rettung bringt. Die Menschen kamen zu Scharen zu Johannes heraus, um sich von ihm taufen zu lassen. Und er sagte zu ihnen, ihr Schlangenbrut, wer hat euch auf den Gedanken gebracht, dass ihr dem bevorstehenden Gericht Gottes entgehen könnt? Zeigt durch euer Verhalten, dass ihr euer Leben wirklich ändern wollt. Redet euch nicht ein, Abraham ist unser Vater, denn ich sage euch, Gott kann diese Steine hier zu den Kindern Abrahams machen. Die Axt ist schon an die Baumwurzel gesetzt. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Das Volk setzte große Erwartungen in Johannes. Alle fragten sich, ist er vielleicht der Christus? Johannes erklärte ihnen, ich taufe euch mit Wasser, aber es kommt einer, der ist mächtiger als ich. Ich bin es nicht mal wert, ihm die Riemen seiner Schuhe aufzuschnüren. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er hat die Worfschaufel in seiner Hand, und damit wird er das Getreide gründlich aussieben, den Weizen in die Scheune bringen, das Stroh aber wird er in einem Feuer verbrennen, das niemals ausgeht. Das ist ein Typ, der Johannes. Ich fand ihn als Kind schon faszinierend. Ich hatte so eine Kinderbibel mit alten Kupferstichen, also keine richtige Kinderbibel, aber ich fand die cool, weil die so schön grausam war. Und Kinder lieben das ja, weil man da so Kampfszenen sieht und sowas, zumindest Jungs. Ja. Genau, ja, Jungs lieben sowas. Genau, und Johannes der Täufer, das ist halt so ein wilder Typ, ne? Der isst Heuschrecken, das wird ja auch so langsam in bei uns, aber er isst Heuschrecken, er trägt Tierfelle, er lebt in der Wüste. So ein klassischer Wüstenprophet und nicht gerade ein Ausbund an Empathie, vorsichtig gesagt. Er haut den Leuten vor den Latz, was sie nicht hören wollen, und die kommen zu Strömen zu ihm und wollen getauft werden, wollen ihn anhören. Jesus nennt ihn aber den größten Propheten des alten Bundes. Das ist doch spannend. Und Propheten des alten Bundes hatten eben andere Aufgaben als Empathie. Die sollten verkünden, was schief läuft, und zur Umkehr rufen. Ich möchte an der Stelle mal so ein bisschen aus der Perspektive auf Johannes in die Vogelperspektive gehen und mit euch zusammen so in die Zeit hineinschauen. Johannes taucht auf, und das letzte biblische Buch ist ein paar Jahrhunderte her. Andere israelische Autoren, jüdische Autoren dieser Zeit schreiben, Gott hatte Israel verlassen. Es war eine Dürrezeit. Dann kam auch noch die römische Besatzungszeit dazu. Also alles in allem eine Zeit, die echt mühsam war. Römische Besatzung, fehlende Freiheit, keine geistlichen Erfahrungen mehr. Die Messias-Erwartung steigt an, und sie erwartet den großen Befreier, der alles Feindliche aus dem Land wirft und das Volk Israel wieder zu neuer Größe verhilft. Das Spannende ist, dass in dieser Zeit auch zum ersten Mal eine ausgeprägte Lehre vom Teufel und den Dämonen entsteht. Das spielt vorher überhaupt keine Rolle in der Bibel. Es gibt 2, 3 Stellen im Alten Testament, wo ein Teufel auftaucht. Es gibt im Alten Testament keine Vorstellung vom Himmel, keine Vorstellung von Hölle. Die gibt es nämlich gar nicht im Alten Testament. Und es gibt keine großartigen Dämonen oder Teufel. Minimal ist das belegt. Warum kommt das gerade in der Zeit? Naja, man versucht sich das Böse zu erklären. Wo kommt das Böse her? Warum ist es so übermächtig? Und man versucht, Gründe zu finden, warum denn anscheinend Gott verschwunden ist, Gott hatte Israel verlassen, und warum das Böse so überhand nimmt. Und dann macht man sich so seine Gedanken. Und natürlich erscheinen in solchen Zeiten auch die Propheten. Die erscheinen ja immer in den schwierigen Zeiten und sagen dem Volk, was man alles ändern muss, damit es wieder so ist wie früher. Das haben wir auch heute in der Politik. Wir haben auch heute Menschen, die auftauchen, Politikparteien, die auftreten und sagen, so ist es wieder wie vor 20 Jahren, in der guten alten Zeit. Damals waren es weltliche und religiöse Propheten, die zur Umkehr rufen, damit alles wieder besser wird. Und Johannes ist so einer, aber er ist auch ganz anders. Johannes hat eine neue Botschaft, denn er bereitet etwas vor. Im Gegensatz zu den anderen Propheten, die sagen, macht dieses, macht jenes, sagt er zwar auch, ändert das, ändert dieses, aber da kommt noch einer, der ist größer als ich, und der wird alles anders machen. Und Jesus macht alles anders, und zwar so sehr, dass Johannes selbst später fragt, bist du es wirklich eigentlich? Bist du der Messias, allen Ernstes? Also selbst Johannes der Täufer rechnet offensichtlich mit einem anderen Messias. Und Jesus taucht auf, und es läuft so einiges anders. Johannes ist also der letzte Prophet, er ist die Brücke und der letzte Vertreter des alten Bundes. Und dann taucht Jesus auf und verkündet etwas ganz anderes. Und ich möchte mal so ein bisschen gegenüberstellen, was ist die Botschaft von Johannes, was ist die Botschaft von Jesus, um deutlich zu machen, was das für eine krasse Zeitenwende ist. Wir haben es vorhin auch schon kurz angesprochen, alles wird neu. Johannes ruft zur Buße und knallt den Leuten die Sünde vor den Kopf. Er bleibt ganz auf dieser moralischen Ebene. Ihr müsst euer Verhalten ändern, sagt er wortwörtlich. Jesus spricht solche Themen auch an, aber er kommt zuerst vom Reich Gottes, er kommt zuerst von der Liebe, von der Einladung. Johannes ruft, tut Buße, Jesus sagt, kommt her zu mir. Riesenunterschied. Johannes warnt vom kommenden Gericht. Er kündet vor allem an, was kommt. Zorn, Axt an der Wurzel, die Schaufel in der Hand des Messias. Sein Gerichtsbild ist von Scheidung, von Trennung, von Reinigung ausgelegt. Und dann kommt Jesus und hat eine ganz andere Botschaft. Er spricht vom Reich Gottes, in das alle eingeladen wird, gerade die Sünder, die Ausgestoßenen, die Randfiguren, die Außenseiter. Und dann erst klärt er mit ihnen, was sich ändern soll. Er lädt sie ein, kommt herzu, holt sie von den Zäunen, esst mit ihnen, habt Gemeinschaft, seid herzlich willkommen und dann, ja, begleiche deine Schulden, gib das Geld zurück, ändere etwas. Das ist ganz großartig. Ganz andere Botschaft. Exemplarisch könnten wir hier mal zum Beispiel die Frau am Jakobsbrunnen nehmen. Johannes Evangelium, ganz am Anfang. Jesus überspringt sämtliche religiösen und kulturellen und ethnischen Grenzen und spricht mit dieser Frau geistliche Dinge auf Augenhöhe an. Und dann erst ganz am Ende sagt er, was gerade bei ihr schief läuft im Leben. Aber erst nachdem er sie ernst genommen hat, eingeladen hat in seine Gegenwart, indem er mit ihr religiös diskutiert hat, was damals undenkbar war, ein Rabbi, ein Jude gegenüber einer Samaritanerin, erst nachdem er ihr diesen Schutzraum gegeben hat, kann er ganz vorsichtig sagen und ganz liebevoll sagen, ja, du bist schon einige Male verheiratet gewesen und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist auch nicht dein Mann. Johannes würde sagen, du Sünderin, du lebst in einer nicht guten Beziehung, ändere dein Leben. Jesus spricht mit ihr und spricht das so freundlich und liebevoll am Schluss an, dass sie entschämt wird und ins Dorf zurückläuft und allen von Jesus erzählt. So begeistert ist sie. Ist interessant. Eine ganz andere Vorgehensweise. Johannes spricht mit der Vollmacht eines von Gott Berufenen. Jesus kommt als Sohn. Johannes lebt ganz asketisch, ist so ein typischer Wüstenprophet, auch des Alten Bundes. Jesus dagegen geht zwar auch in die Wüste am Anfang, nach der Taufe direkt, aber er kann auch feiern tagelang mit seinen Jüngern zusammen. Er kennt beides. Und auch Paulus wird später sagen, ich kenne beides. Ich kenne es, wenig zu haben und auch Hunger zu haben. Ich kenne aber auch den Überfluss und die Feier. Auch ein Zeitenwechsel. Johannes erwartet einen richtenden Messias, Jesus kommt aber heilend, vergebend, essend, einladend. Johannes tauft mit Wasser, Jesus tauft mit Geist. Wasser trocknet, der Geist bleibt. Und dann am Schluss diese irritierte Frage aus dem Gefängnis, bist du wirklich der, der kommen soll? Und Jesus antwortet nicht mit Gerichtssymbolik, sondern mit Zeichen der Heilung und der Wiederherstellung. Messianische Kennzeichen aus dem Buch Jesaja. Gefangene befreien, Kranke heilen und so weiter. Das ist die Zeitenwende, in der wir leben. Und deswegen leben wir als Menschen des neuen Bundes natürlich nach dieser Zeitenwende und können trotzdem von Johannes eine Menge lernen. Was wir vor allen Dingen aber lernen können, ist, dass wir nicht mehr wie Johannes vom Gericht reden können und dürfen. Wir leben in der Zeit des neuen Bundes und der neue Bund hat neue Regeln, könnte man sagen. Und wir können nicht mehr in den alten Bund zurück und so wie Johannes von den Dingen reden, sondern wir sollen aus Jesus Geist heraus Dinge ansprechen, die schief laufen. Und das macht er offensichtlich anders als Johannes. Und trotzdem können wir von Johannes einiges lernen für Zwischenzeiten. Erstens, Klarheit statt Panik. Johannes verkündet keine Panik, sondern Wahrheiten. Und daraus können wir etwas lernen. Nicht jedes Störgeräusch unseres Alltags ist gleich eine Bedrohung. Nicht jede Krise bedeutet gleich Chaos. Christen leben hoffentlich niemals aus der Angst, sondern aus der Orientierung. Johannes schreit nicht, alles geht unter, alles wird schlechter, sondern er sagt, bereitet den Weg. Das ist ein großer Unterschied. Und auch unsere Zeit ist eine Mischung aus Gutem und nicht so Gutem, wie jede Zeit. Ich glaube nicht an den sogenannten Zeitgeist, weil jeder Zeitgeist hat gute Aspekte und schlechte Aspekte. Wer möchte bitte vor 200 Jahren leben? Mit hoher Kindersterblichkeit, alle Menschen werden vielleicht nur 40 Jahre alt und so weiter und so weiter. Kein Zahnarzt, ja, das ist allerdings ein Argument. Interessante Vorstellung. Ja. Statistisch leben wir heute in einer der besten Zeiten, die wir erleben könnten. So viel besser geworden in den letzten Jahrhunderten. Lassen wir uns das nicht schlecht reden. Jede Zeit hat ihre Chancen und ihre Risiken. Jede Zeit hat ihre guten Dinge, die wir schätzen dürfen, und auch ihre schwierigen Dinge. Das war schon immer so. Und wenn man Philosophen vor 3000 Jahren liest, Platon und andere, und sie haben geschimpft über die böse Jugend. Vor 3000 Jahren, es hat sich irgendwie nichts geändert. Man könnte ins Nachdenken kommen, dass es vielleicht doch nicht ganz so schlimm ist heute. Ja, wir dürfen Dinge beim Namen nennen, aber wir sollten es tun aus dem Geist Christi heraus, nicht mehr mit dem Herzen eines Bußpropheten. Klarheit ist angesagt, Gelassenheit und Hoffnung. Und kein Zurück zu den Fleischtöpfen Ägyptens, bitte. Denn die Zeitenwende von außen, sie kommt. Die Frage ist, gestalten wir sie mit? Oder aber werden wir überrollt und abgehängt? Zweitens, Übergangszeiten brauchen innere Umkehr, nicht äußere Flucht. Das ist etwas, was ich in unserer christlichen Szene gerade beobachte. Die christliche Szene polarisiert sich momentan extrem. Und das ist ein Riesenproblem. Johannes ruft zur Umkehr, Metanoia im Griechischen, und das ist eigentlich Umdenken. Es ist Neudenken. Denkt neu. Denkt anders. Man würde vielleicht heute sagen, es geht um unseren Mindset, unsere innere Haltung, die wir haben. Zeitenwenden entstehen da draußen. Die Frage ist, wie reagieren wir, und beginnt bei uns Erneuerung von innen. Und die brauchen wir, denn wir müssen immer wieder neu das Evangelium anders zur Sprache bringen, als es noch vor 20, 30, 40 Jahren gewesen ist. Das ist unsere Aufgabe. Martin Luther wusste das. Martin Luther wusste ganz genau, dass seine Art, an das Evangelium ranzugehen, dass seine Lehre 100 Jahre später überholt sein wird. Deswegen hat er gesagt, Semper Reformanda, alles muss sich permanent reformieren, alles muss permanent erneuert werden. Dass dann solche Dinge wie die Worte Luthers festgeschrieben werden für alle Zeiten, das ist dann die luthersche Orthodoxie gewesen, im Prinzip seine Schüler. Die haben gesagt, Luther ist quasi heilig, den müssen wir festmachen, der ist Dogma. Und seitdem liest man die Bekenntnisse von Luther wie eine Dogma, wie ein Dogma. Luther hätte gesagt, Leute, was soll das? Schaut neu hin. Guckt, wie er das Evangelium neu zur Sprache bringt. Heißt aber, wir müssen nachdenken, wir müssen unser Sinnen ändern und uns fragen, wie können wir in unserer Umwelt Evangelium sein, Evangelium verkünden. Nicht die Zeitenwinde ist böse. Sie kann herausfordernd sein, sie kann super anstrengend sein, und ich finde es super anstrengend gerade, den Kopf oben zu behalten und nicht angesichts der vielen Nachrichten, die man jeden Abend so sieht, zu denken, was werfe ich jetzt gegen den Fernseher? Ja? Es ist ja herausfordernd, wirklich positiv zu bleiben, Hoffnung zu behalten. Aber die Frage ist, lernen wir es dran zu bleiben? Sind wir flexibel im Denken? Schaffen wir das Evangelium neu zur Sprache zu bringen? Immer wieder neu zur Sprache zu bringen in dieser Zeitenwende. Zeitenwenden halten wir nicht auf. Wir können aber entscheiden, ob wir in den Zeitenwenden hart werden oder verwandelt. Das sind die beiden Möglichkeiten, die wir haben. Und ich hoffe nicht, dass wir hart werden. Drittens, wir sind nicht der Messias. Und das befreit. Johannes weiß genau, er ist nicht der Retter, er ist nur Wegweiser. Und wir können die Welt nicht retten. Das funktioniert nicht. Wir können nicht allein einen Krieg beenden, wir können nicht allein das Klima retten, obwohl das beides wichtige Aufgaben sind. Es ist wichtig zu wissen, dass wir da entlastet sind. Unsere Aufgabe ist es nicht, das Licht zu sein. Unsere Aufgabe ist es, das Licht nicht zu verdecken. Dem Licht nicht im Wege rumzustehen. Und dadurch können wir Licht und Salz sein da draußen, dass wir das, was Jesus tun möchte in dieser Welt, durchlassen, durchlässig werden für ihn und sein Licht, seine Würze. Aber wir müssen es nicht selbst machen. Und deswegen brauchen wir es, dass wir nicht hart werden gegenüber dieser Welt, dass wir nicht als Christen durch die Gegend laufen, wie so oft in den letzten Jahrhunderten, und nur das Dagegenschild hochhalten. Wenn man Kirchengeschichte ein bisschen liest, könnte man ja schier verzweifeln. Was gab es für Demonstrationen zur Einführung der Gasbeleuchtung in Köln? Schon ein bisschen was her. Die ersten Gaslaternen in Köln wurden eingeführt und die christlichen Kirchen haben protestiert, es wäre gegen den Willen Gottes, ein künstliches Licht zu schaffen. Ja, wir haben heute LED-Licht, künstliches Licht und gehen damit ganz normal um. Auch das könnte nachdenklich machen. Wichtig also, dass wir uns nicht ins Private zurückziehen und nur sagen, ich bin dagegen, dagegen, können wir zurück in die guten alten Zeiten, die ja gar nicht so gut waren. Sondern wie können wir mitgestalten? Wie können wir Jesu Licht heute durchlassen in diese Zeit? Und das heißt auch praktisch, wie können wir mitgestalten? Denn es geht ja nicht nur darum, nur zu beten. Es geht ja auch darum zu fragen, Herr, was ist meine Aufgabe? Was kann ich in den Themen, die mich bewegen, wo mein Herz berührt wird, was kann ich praktisch mit meiner kleinen Kraft tun? Mit meinem kleinen Geld tun? Mit meinem kleinen Einsatz tun? Und das ist so bewegend zu sehen. Mich berührt meine Aufgabe gerade deswegen so neu, weil sie, ich sage das ganz ehrlich, nicht mit satten Christen zu tun hat, die in einer Gemeinde sitzen, in einer der wohlhabendsten Länder der Welt, und dieses Land wird permanent schlecht geredet, gerade auch von einer bestimmten Partei mit der Farbe Blau. Es wird permanent schlecht geredet und wir leben immer noch im fünftreichsten Land der Welt. Und wir nörgeln und meckern und ich reise in diese Länder, wo Christen teilweise unter viel schwierigen Umständen leben und sich freuen, dass sie endlich eine medizinische Behandlung bekommen und die so dankbar sind, wo man merkt, dass man mit kleinem Aufwand viel bewegen kann, wo Menschenleben verändert werden, dadurch, dass wir Kleinigkeiten tun. Ich stand vor dem Leiter der armenischen Universität in Beirut, einem älteren Herrn, Paul Haydostian. Und er guckte mich mit Tränen in den Augen an und sagte, alle meine vier Großeltern waren in euren Waisenhäusern. Ohne euch gäbe es mich hier nicht. Ich würde gar nicht leben. Kleiner Aufwand, große Wirkung. Jeder von uns hat die Möglichkeit, Großes zu bewirken, wenn wir eine kleine Tat tun, uns klein einsetzen. Und das ist ein Sinn von Fürbitte. Fürbitte heißt nicht, ich gebe etwas an Gott ab, sondern ich frage ihn, was können wir zusammen tun? Welche kleine Aufgabe können wir gemeinsam anpacken? Und das ist das, wo wir wissen dürfen, nicht wir sind der Messias, aber wir sind gleichzeitig eingeladen, unseren kleinen Teil zu tun, in unserem Umfeld oder global, dass sich Dinge zum Besseren verändern. Und ein letztes, es geht um Freude, mitten in der Unsicherheit. Und diese Freude, die uns keiner nimmt, das war mal ein älteres Lied, und die ist es, genau, du fängst schon an zu singen, und diese Freude kommt von etwas, was nicht in dieser Welt verankert ist. Es ist eine Freude, nicht weil alles gut ist, sondern weil Gott nahe ist. Diese Freude ist nicht primär ein Gefühl, sondern eine innere Haltung. Bitte kein frommes Dauergrinsen. Es geht nicht darum, dass wir als Christen dauernd durch die Gegend laufen und sagen, hey, ist alles super. Wir dürfen auch klagen, wir dürfen weinen, da wo es gerade schwer ist. Wir dürfen sagen, mir geht's gerade nicht gut. Wir sollen echt sein und authentisch sein. Und trotzdem gibt es eine Freude, die hoffentlich sich aus dem nährt, was uns das Evangelium zeigt. Dass Gott sich mit uns versöhnt hat, Mensch geworden ist und alles gut gemacht hat. Und das ist ziemlich klasse. Ich sage den Menschen immer wieder von der Kanzel, erzähl es bitte deinen Mundwinkeln. Die dürfen vom Evangelium lernen. Lächelt doch mal, auch ihr da hinten. Ja, das meine ich. Und ich schaue in Libanon, ich schaue im Irak in die Gesichter der Menschen, die da rumlaufen und einfach strahlen. Und ich frage mich, warum haben wir so eine miese, petrige Haltung, gerade als Christen? Das ist Wahnsinn. Freude ist Widerstand der Hoffnung gegen die Dunkelheit. Und ich wünsche uns, dass wir in dieser Zwischenzeit, in der wir gerade leben, und die ist anstrengend, dass wir das Evangelium, dass wir Advent, dass wir das Kommen Christi ganz neu in unser Herz lassen, dass wir anfangen zu lächeln. So ein bisschen zumindest. Und so ein bisschen das Licht rauslassen aus uns, was in uns wohnt, damit so ein paar andere Menschen noch mitbekommen. Die dunkelste Zeit der Nacht ist kurz vor dem Morgen. So morgens um 4, da wird es richtig kalt und dunkel und fies. Aber man darf wissen, dass die Sonne schon unterwegs ist und dass bald die Sonne aufgeht. Und so ist Advent. Der Herr kommt bald, Gott wird Mensch, auch heute, unverändert. Und deswegen freut euch. Amen. Tochter Zion, das Lied singen wir jetzt gemeinsam miteinander. Thank you.